Assalamu alaikum, das ist nur ein Vorspann. Gleich fängt der Podcast sofort an. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass dieser Podcast, den ihr jetzt gleich hören werdet, vielleicht ein bisschen schwerer wiegen wird als die Podcasts davor. Einfach nur, inshallah, wird euch nicht langweilig. Es geht hier vor allem um das Thema, was in der Bibel und der Tora über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam steht. Relativ grob. Mit vielen kleineren Infos. Ihr könnt euch gerne damit befassen. Ich habe das nur deswegen gemacht, damit wir das Thema einmal abdecken können. Es ist ein sehr zähes Thema und daher hoffe ich, dass ihr trotzdem noch einigermaßen folgen könnt. Und wir werden auf jeden Fall im darauffolgenden Podcast, also darauf, dann weitermachen mit dem inhaltlichen Thema. Das heißt, wir werden dann direkt danach mit der ersten Offenbarung anfangen, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war im Endeffekt der letzte Podcast, oder das wird der letzte Podcast für euch sein, vor der Offenbarung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich wollte das Thema abdecken bezüglich, was sagt ein Christ oder ein Jude, beziehungsweise was sagt die Bibel oder Tora darüber und was sagt Allah darüber, über die Ankunft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Viel Spaß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Willkommen zur fünften Folge der Sira, der Geschichte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zu Beginn möchte ich kurz darüber sprechen, warum es jetzt so lange gedauert hat, bis ich eine neuere Folge aufgenommen habe. Die letzte Folge liegt 3 Monate und mehr zurück vom 1.10.2023. Viele von euch wissen, dass ich palästinensische Wurzeln habe und aufgrund der aktuellen Situation extrem mitgenommen bin und daher auch wirklich schlecht schlafe, genau wie viele von euch schlecht schlafen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr seid nicht Menschen, die, also ihr seid keine Menschen, die direkt vielleicht davon betroffen sind wegen Familie, was bei mir der Fall ist, was nochmal ein anderes Level erreicht. Und das Level ist schon schlimm genug für uns hier in Deutschland. Wie schlimm muss das für die Menschen dort in Palästina sein? Ich habe Familie in Palästina, in der Stadt Chalil, auf Deutsch bekannter unter Hebron, ist einer der größten palästinensischen Städte. Ich bitte euch auch darum, nicht Hebron zu verwenden. Ich benutze es nur in der Öffentlichkeit für die Leute, die es nicht wissen. Aber es wäre schöner, wenn wir bei den palästinensischen Begriffen bleiben, wie zum Beispiel Chalil, und dass wir auch die Städte beim arabischen Namen, bei den Namen, die sie eigentlich haben für das Palästina, dass wir kennen, dass wir diese auch verwenden, weil das unter anderem auch einer der Taktiken des zionistischen Regimes ist, eben, dass man auch den Sprachgebrauch ändert, dass man zum Beispiel die Palästinenser nicht auch als Palästinenser bezeichnet, sondern als Araber, nach dem Motto, sie könnten ja in irgendein anderes arabisches Land einfach gehen und uns hier in Ruhe lassen, als wären die Palästinenser diejenigen, die aggressiv sind und die anderen Menschen besetzen und die Menschen entmenschlichen und so weiter. Aber wollen wir aus diesem Thema jetzt kein großes machen. Falls euch das interessiert, dass wir das Thema mal anschneiden, sehr, sehr gerne könnt ihr in dem Podcast auch nochmal euch meine Sicht dazu erklären und auch einen geschichtlichen Einblick verschaffen in die Situation Palästina, wie das überhaupt dazu gekommen ist und viele Sachen, viele Fakten, die viele Menschen einfach nicht beachten, vor allem wenn man in einem Gespräch mit Zionisten ist, dass Zionisten dann versuchen mit sehr, sehr perfiden Tricks immer ein verfälschtes, verzerrtes Bild von der aktuellen Lage und auch der Geschichte des Narrativs, was bis heute passiert ist, zu verändern, sodass ihr dann das Gefühl kriegt, ja, okay, vielleicht hat er doch recht und das stimmt einfach nicht. Also ein Zionist ist nicht mehr als ein guter Polemiker, mehr nicht oftmals, ne? Also sie versuchen mit irgendwelchen Sachen, Vermischungen so zu tun, als hätten sie recht, obwohl es gar nicht stimmt. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ja Allah, weite mir meine Brust, erleichtere mir meine Angelegenheit, löse den Knoten von meiner Zunge, sodass sie mich verstehen, sodass ihr mich versteht. In den ersten 4 Folgen hatten wir noch nicht eine Offenbarung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich kann euch jetzt schon mal, ja, ich spreche meine Entwarnung aus, auch heute wird es keine Offenbarung geben, wahrscheinlich erst bei der nächsten Folge, je nachdem, wie weit wir heute kommen. In den ersten Folgen ging es darum, dass wir über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sich sprachen, ohne großartig über das Prophetentum zu sprechen, sondern auch über seinen Charakter und über seine Vorgeschichte der Familie, über das, was seine Ur-Ur-Urgroßväter gemacht haben, was wie Semsem ins Leben gerufen worden ist. Oder wie zum Beispiel das Jahr des Elefanten oder der Elefanten, wie Allah mit diesen Menschen umgegangen ist. Und auch den Tod seiner Mutter oder seines Vaters. Und auch der Umgang dann später, als er ein Kind war, wer sich um ihn gekümmert hat, wie er groß erzogen wurde. Und auch die Heirat mit Khadija radiallahu anha. Und später hatten wir dann noch gesprochen über seinen Adoptivsohn, mit dem er unterwegs war, und auch andere weitere Sahabis, Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die über ihn sprachen, bevor er Prophet wurde, also bevor das Prophetentum ihn erreichte, dass er im Endeffekt anders war als andere. Dass er zum Beispiel keine Götzen angefasst hat, dass er damit nichts zu tun haben wollte, dass er einfach sich von gewissen Dingen ferngehalten hat, dass er seine Aura versteckt hat, also obwohl er noch kein Prophet war, offiziell nicht. Inoffiziell war er natürlich schon immer ein Prophet. Also solche Sachen sind beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorher bekannt gewesen. Aber auch, dass man dem Propheten zum Beispiel immer sagte, dass er die Wahrheit sagt. Also auch die Feinde haben ihm immer gesagt, dass er die Wahrheit sagt. Er ist kein Lügner. Die Feinde haben untereinander gesagt, ja, der Prophet ist kein Lügner. Und sie haben sich sogar angegriffen gefühlt, wenn jemand ihn als Lügner bezeichnete, zumindest im Privaten und auch oftmals in der Öffentlichkeit. Und ich fand und finde das bis heute immer noch sehr, sehr faszinierend, wenn ich überlege, wie und welche Position der ein oder andere hatte und wie sie miteinander gesprochen hatten. Das heißt, war es nötig, dass jemand, der zum Beispiel eine hohe Position hat, jemanden respektiert und mit ihm mit Anstand redet, obwohl dieser andere eine niedrigere Position hatte seinerzeit? Und ich fand es immer sehr, sehr interessant, wie viel Wert sie jedem einzelnen Menschen gegeben haben, wenn sie in Gespräche verfallen sind. Und das sehen wir dann später, wenn die erste Offenbarung zum Beispiel kam und dann das Gespräch am Berg entsteht, wo dann der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallams, Abu Lahab, sich zum Beispiel ja auflehnt, ne, obwohl er weiß, was da gesagt wird, und darauf kommen wir noch zu sprechen, aber am Ende sich in ein Gespräch, auf ein Gespräch einlässt mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl es unnötig wäre aus seiner Position, also aus seiner Seite als Onkel, dass er sich denken könnte, weißt du was, ich kann mit ihm machen, was ich möchte. Und das gab es aber damals ziemlich oft, dass auf einmal ein König, ein Herrscher, dem, ich sag jetzt mal, dem einfachen Bürger die Möglichkeit gegeben hat, dass er sich aussprechen kann. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend von der Zeit damals verglichen zur heutigen Zeit. Natürlich auch aufgrund der Anzahl an Menschen, die wir haben, ist sehr, sehr schwierig zu sagen, ich möchte mit irgendeinem gewissen Führer oder Boss sprechen oder was auch immer. Und ja, damals war das eine Sache, die mich bis heute fasziniert, wie das sein konnte, dass zum Beispiel auch zur Zeit von Musa alaihi salam, dass der einfache Bürger einfach in der Lage war, zum Pharao zu gehen und mit ihm zu sprechen. Das war ziemlich oft der Fall. Das ist nicht selten gewesen. Und das finde ich halt sehr interessant. Und ich müsste mich da noch ein bisschen mehr reinlesen, inwiefern das so vonstatten, inwiefern das so alles abgelaufen ist. Das wäre sehr, sehr interessant. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eben in der Zeit noch kein Prophet war, zumindest nicht offiziell, wussten das aber schon einige andere Religionsangehörige, darunter die Christen und auch die Juden. Diese Leute hatten oder haben noch in ihrer Schrift einige Hinweise stehen bezüglich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heute gucken wir uns nur ein paar kleinere Sachen darüber an und diskutieren das kurz aus. Ich möchte nicht, dass man das Gefühl kriegt, ah, okay, gut, im Christentum oder im Judentum steht das, deswegen glaube ich jetzt erst recht daran, dass das stimmt. Wir Muslime glauben natürlich, dass die ursprüngliche Bibel und die ursprüngliche Tora, also Tora auf Arabisch, dass diese Bücher auch von dem einen und gleichen kommen, von Allah. Aber nicht die Bücher, die es heute gibt von diesen Werken, nicht diese Exemplare. Denn vor allem bei der Bibel ist das natürlich noch extravaganter als wie bei der Tora, dass man verschiedene Versionen hat. Es gibt sogar tausende von verschiedenen Versionen der Bibel. Es gibt, ich weiß nicht, wie viel es auf Deutsch gibt, aber auf Deutsch gibt es auch etliche verschiedene Versionen und jede Version sieht ein bisschen anders aus als die andere und sie unterscheiden sich teilweise enorm in der Bedeutung, enorm voneinander. Das Problem ist bei Übersetzungen, wenn man mit Übersetzungen arbeitet, ich glaube, das muss ich nicht großartig ja, hervorheben. Es ist eine völlig logische Sache, wenn man mit Übersetzungen arbeitet, dass man immer wieder einen Bedeutungsverlust hat. Arbeitet man nicht mit dem Originalen, und deswegen arbeiten wir mit dem Arabischen und beten mit dem Arabischen, worauf ich gleich noch kurz was sagen kann, dann verlierst du viel an Bedeutung. Sehr, sehr viel an Bedeutung. Verglichen dazu ist zum Beispiel, ich gebe euch jetzt einfach ein paar Zahlen, die arabische Sprache müsste mindestens 9 Millionen Vokabel haben. Wenn nicht sogar 12 in anderen Quellen. Verschiedene, also durch Deklination und so weiter. Das heißt, man kann 9 Millionen verschiedene Wörter erstellen aus dem Arabischen. Verglichen dazu hast du im Englischen meines Wissens nach auf jeden Fall unter einer Million. Ich glaube, wir sind bei 800.000, 700.000 im Englischen. Im Deutschen sind wir bei 300.000 bis 400.000 verschiedene Worte oder Wörter, die wir haben. Nur, dass ihr das versteht. Wenn ich dann zum Beispiel 9 Millionen habe und das dann übersetze in eine Sprache, die 10-mal so wenig Worte hat wie die englische Sprache, dann ist es doch logisch, dass einiges an Bedeutung verloren gehen wird. Das ist doch logisch. Das ist wie in etwa, als würde ich ein Foto schießen mit 10 Millionen Pixeln oder was auch immer. Und diese 10 Megapixel speise ich dann in einen Bildschirm rein, der mir keine 10 Megapixel zeigen kann. Die Auflösung ist zu schwach. Das heißt, er wird mir viel an Informationen nicht mehr mitgeben können. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn man mit der Religion arbeitet oder mit etwas überhaupt arbeitet, dann muss man mit der Quelle der Quellen arbeiten und nicht sagen, ja, diese eine Übersetzung von dem und dem ist ja in Ordnung. Nicht nur, dass Informationen verloren gehen, sondern dass sogar die Leute, die Übersetzungen durchführen, eine gewisse Meinung mit reinbringen in Übersetzungen. Das heißt, jede Übersetzung ist auch irgendwo eine Darstellung der eigenen Ansicht bezüglich der Worte. Weil ihr wisst ja auch, dass das Arabische ziemlich, also es ist nicht einfach zu übersetzen, es ist sehr mächtig. Und es gibt ja Meinungsverschiedenheiten, wie welche Worte vielleicht sein könnten oder wie sie verstanden werden könnten. Und daher entstehen bei der Übersetzung auch Meinungsverschiedenheiten, die mitgegeben werden. Ob du willst oder nicht, eine Meinung ist in einer Übersetzung immer drin, weil die Meinung sagt, ich denke, dass das so und so gemeint ist. Und deswegen übersetze ich das auch so. Und das führt eben auch dazu, dass man, wenn man sich die Übersetzungen dann anschaut, sei es jetzt, ich rede nur vom Koran jetzt, ne? Wir kommen noch nicht, gleich erst zur Bibel und zur Tora. Wenn man sich die Übersetzungen dann anschaut vom Koran, es gibt in Deutschland, glaube ich, 3 oder 4 offizielle Übersetzungen, die auch insgesamt gut sind, muss man sagen, die sind nicht schlecht. Sie kommen dem nahe, aber jede Übersetzung erhebt keinen Anspruch auf den Koran. Darf es auch nicht. Also keine Übersetzung darf sagen, ich bin eine Originalübersetzung und so wie ich bin, ist richtig. Wenn man genau hinschaut, dann ist es zumindest in den Weisen, bei den Autoren, die ein bisschen Weisheit besitzen, und das sind sie normalerweise, die es übersetzt haben, sie schreiben dann nicht da rein, das ist eine Übersetzung des Korans, sie schreiben, das ist eine ungefähre Übersetzung des Korans. Damit wird auch von Anfang an ausgeschlossen, das ist kein Koran. Das ist, damit ihr eine Unterstützung habt, den Koran zu verstehen. Und falls ihr danach fragt jetzt, weil wir das Thema mit dem Koran jetzt hier abschließen, ich kenne eine wunderbare Seite im Internet, die benutze ich seit 10 Jahren und dort findet ihr Übersetzungen wahrscheinlich in 50, 60 Sprachen und jede Sprache bestimmt 3, 4 verschiedene Übersetzungen, Englisch wahrscheinlich sogar noch 10 und noch mehr. Und dort findet ihr etliche Sprachen. Ich habe, glaube ich, mit 50 sogar untertrieben. Die Seite heißt Tensil.net, müsste das sein. Ich gucke mal nach. Tensil.net, genau. Also Tanzil. Nochmal. Tanzil.net. Ihr werdet dort mega schöne Möglichkeiten haben. Dort werdet ihr Übersetzungen lesen können in verschiedene Sprachen. Ihr könnt den Rezitator aussuchen, der rezitieren soll. Dort gibt es auch, glaube ich, bestimmt 30, 40 Rezitatoren und die meisten von denen sind bekannt. Und ihr könnt dann auf Play drücken, zum Beispiel lesen sie auf Arabisch und ihr könnt das dann verlangsamen, zum Beispiel auf 0,3, 0,4 und wirklich sehr, sehr langsam machen, sodass ihr mitlesen könnt. Für diejenigen, die noch nicht so gut lesen können, dann könnt ihr dabei sogar lernen zu lesen. Wenn ihr noch nicht so fließend lesen könnt, dann nehmt ihr euch das zur Hilfe und nehmt euren Lieblingsrezitator und dann könnt ihr die Wiedergabegeschwindigkeit so sehr verringern, dass ihr einfach mitlesen könnt, dass ihr ganz, ganz langsam die Buchstaben auch annehmen könnt, inshallah, und verstehen könnt. Die Seite tensil.net hat noch ganz viele weitere Sachen, ganz viele weitere Funktionen. Eine Suchfunktion auf Arabisch, dann hat es noch die Möglichkeit, boah, ich müsste mal reingucken, der hat noch mehr Sachen. Du kannst einen Rezitator aussuchen, die Übersetzung, du kannst die Art des Korans aussuchen, die Schriftweise, diese Uthmani-Schriftweise, für diejenigen, die sich da auskennen, wissen, was ich meine. Und noch ein paar andere Sachen, du kannst schön suchen. Ich finde die Seite super, ich arbeite mit dieser Seite seit bestimmt 10 Jahren und ihr könnt diese auch nutzen. Ist komplett kostenlos. Möge Allah denjenigen, der sich darum bemüht hat, diese Seite bereitzustellen, auch großartig und groß dafür belohnen. So, warum kam ich auf das Thema Koran und Übersetzung? Es ist sehr, sehr wichtig für das Thema, was ich jetzt hier anschneiden werde. Und ich möchte das wirklich nur anschneiden, aber wir werden trotzdem bestimmt 20 Minuten darüber sprechen. Es geht nämlich darüber, dass die Juden und auch die Christen darüber Bescheid wussten, aber vor allem die Juden, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen wird. Doch in deren Tora oder auch im Injil steht es nicht mehr wirklich drin. Wir finden es schwer. Wir finden es aber dann, wenn wir in die Quellen reinschauen. Das ist sehr, sehr interessant. Daher hatte ich ja gerade von den Übersetzungen gesprochen. Im Koran ist zum Beispiel der Beweis für uns in Surat As-Saff, im Vers 6 müsste das sein. Wa id qala Isa ibn Maryam, ja bani Israel, إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Auf Deutsch, und als Isa, der Sohn Mariams, sagte, O Kinder Israels, gewiss. Also Jesus sagte, der Sohn Mariams, O Kinder Israels, gewiss, ich bin Allahs Gesandter an euch, das bestätigend, was von der Tora vor mir offenbart war. Also sie wussten bereits. Und einen Gesandten verkündend, der nach mir kommen wird, sein Name ist Ahmed. Das heißt, sogar Jesus, Isa a.s., sagt, dass in der Tora schon darüber gesprochen worden ist. Ich wurde prophezeit, beziehungsweise der Prophet mit dem Namen Ahmed wurde prophezeit. Das steht im Koran drin, dass die Tora das sagt. Also der Koran sagt, bei euch steht das doch schon drin. Das ist bei euch schon offenbart worden. Und jetzt kann man natürlich gucken und weitergraben, um zu gucken, wo steht das in der Tora, wenn der Koran das doch sagt. Und als er nun, so heißt der Vers weiter, mit den klaren Beweisen zu ihnen kamen, sagten sie, das ist deutliche Zauberei. Qalu hadha sihrun mubin. Immer das gleiche Spielchen. Immer ist es Zauberei, wenn man gewisse Sachen nicht verstehen möchte oder nicht verstehen kann. Nach mir wird ein Gesandter kommen, mit dem Namen Ahmed, sagte Isa alayhi salam, also Jesus im Koran. Manche Überlieferungen sprechen auch von Muhammad, auch in der Tora. Sie haben es gewusst. Sie haben es gewusst, sie haben ihn erwartet. Sie haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwartet, sowohl die Juden als auch die Christen, aber vor allem die Juden. Wir werden in Zukunft, also auf, wenn wir im späteren Verlauf der Geschichte des Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind, wenn er die Hijra vollzieht, also wenn er von Mekka nach Medina auswandert, werden wir dann auf dieses Thema definitiv zurückkommen. Wir werden darauf zurückkommen, wie es sein konnte, warum die Juden sich versammelt haben in Medina. Auf was haben sie gewartet? Was haben die Juden damals gesagt? Und wie oft haben die Juden über den Auserwählten gesprochen? Und warum waren sie überhaupt in Medina? Warum waren so viele in Medina? Warum haben sie dort gewartet? Warum auch in Mekka? Und so weiter. Darüber kommen wir nochmal zu sprechen. Also sie wussten, dass jemand kommen wird. Sie wussten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen wird. Nur jetzt müssten wir kurz zurückgraben und ich muss jetzt ganz gut nachdenken, dass ich die Namen nicht durcheinander schmeiße. Wir haben den Propheten Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam hat zwei Kinder, beide Propheten, Ismail und Ishaq. Ismail ist der Ältere, Ishaq der Jüngere. Ismail sollte geopfert werden. So steht es in der Bibel und in der Tora drin, dass Ishak geopfert werden sollte auf einmal. Und dort hieß es, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Ich habe mich damals schon mit, keine Ahnung, mit 13, 14 damit beschäftigt, weil ich das so interessant fand, wie das sein kann, warum im Islam Ismail geopfert werden soll und im Christentum oder im Judentum auf einmal Ishak. Ich meine, das ist schon ein großer Widerspruch. Der eine ist der ältere Sohn Und der eine ist der jüngere Sohn, das sind einfach zwei verschiedene Menschen. Also warum sind die Geschichten da so? Warum trennt sich das so heftig? Und wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man merken, dass auch das verändert worden ist. Mit dem Grund, dass Ishaks Nachkommenschaft in der Bibel, also der, der geopfert werden sollte, gesegnet ist. Es wird gesagt, er ist gesegnet. Und Ishaks Nachkommenschaft ist tatsächlich gesegnet. Ishaks Nachkommenschaft waren alle Propheten. Nach Ishak kam Jakob. Jakob ist Bani Israel. Und Bani Israel ist der Vater der israelischen Kinder im Endeffekt. Ne, also der Stamm von Israel stammt von Jakob. Sein Name ist Israel, sein anderer Name. Und von dort aus stammen alle Propheten, bis auf der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der einzige Prophet, der von Ismail kam, Ismail alaihi salam, war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alle anderen Propheten kommen von der Seite von Bani Israel, von Ishaq. Und in der Tora stand es so drin, dass Ismail geopfert werden sollte. In der Bibel auch und so weiter. Aber später hieß es auf einmal, nein, das war Ishaq. Warum? Weil dort steht drinne geschrieben, dass du ja deinen Sohn nicht geopfert hast. Ibrahim a.s. hat ja Ismail nicht geopfert. Und später wurden seine Nachkommenschaft gesegnet. Und es wird von einem Menschen gesprochen, so heißt es in den Psalmen. Könnt ihr gerne nachschauen. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht ganz genau. Das müssten die Hohenlieder, ich glaube, so heißen die Hohenlieder sein, wo darüber gesprochen wird, dass es einen Menschen geben wird, dessen Name gesegnet wird jeden Tag. Und dieser Mensch ist ein Nachkomme von Ismail, nicht von Ishaq. Ishaq steht bei denen drin, damit sie den Propheten sozusagen negieren, damit sie sagen können, nein, er war das nicht. Damit sie ihn diskreditieren können, damit sie sagen können, nein, 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 du stammst ja nicht von der Seite von Ishaq, du bist doch von Ismail, du kommst von den Arabern. Ne, weil der Prophet war ja ein Araber und von Ismail kommt der arabische Stamm im Endeffekt. Und weil er vom arabischen Stamm stammt, eben von Ismail a.s., kann er ja nicht der Prophet sein, ne, weil sie es ja bei sich in der Bibel und Tora geändert haben. Ne, also ergibt natürlich auch Sinn. Ne, er steht bei den Ismail drinnen und sie ändern das in Ishaq und sagen, nein, nein, du kannst ja nicht sein, weil bei uns steht ja Ishaq. Sie haben es geändert, damit sie ihn diskreditieren können. So ungefähr muss man das verstehen. So, ich hoffe, dass man das bis hierhin einigermaßen nachvollziehen konnte mit den Informationen, die ich euch mitgegeben habe, bis hierhin. Aber es geht jetzt erstmal richtig ins Eingemachte, inshallah. Salman al-Farisi, merkt euch den Namen. Salman der Perser. Salman al-Farisi war ein Perser, der zu den Majus gehörte, zu den Feueranbetern. Salman al-Farisi hatte ein Problem mit seinem Vater. Denn er selbst, beziehungsweise sein Vater, war einer, der auf das Feuer aufpassen musste. Also er hatte eine hohe Position. Das ist deren Gott gewesen. Walayyadu billah. Also sie haben das Feuer angebetet. Das Feuer war heilig. Und es gab dann Positionen, zum Beispiel derjenige, der auf das Feuer aufpasst. Ich meine, natürlich, ne? Jemand muss ja auf Gott aufpassen. Er gibt ja auch Sinn. Und Salman al-Farisi war in dieser Position, beziehungsweise sein Vater. Und er hatte so eine hohe Position, dass es für ihn natürlich eine Unmöglichkeit sei, wenn sein Sohn ihm nicht folgen würde und später dann die gleiche Aufgabe übernehmen würde. Doch diejenigen, die vielleicht Salman al-Farisi mittlerweile kennen, schon seit längerer Zeit, ist einer der besten Sahabis, einer der besten Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geworden, wissen, dass er wahrscheinlich dann, ne, niemals das getan hat. Doch was ist passiert? Dazu gibt es so einige Videos und auch Informationen. Ich glaube auch auf Deutsch, wenn ihr einfach Salman der Perser oder Salman el-Farisi eingebt bei YouTube oder bei Google, findet ihr genügend Informationen über ihn. Sehr schöne Informationen, sehr detailliert über seinen Weg. Ich erkläre den nur sehr, sehr grob. Salman el-Farisi kam damit nicht zurecht, das, was sein Vater gemacht hat. Er hat es hinterfragt. Er konnte und wollte es nicht wahrhaben, dass man Feuer anbetet. Rationalität. Logisches Verständnis. So hat Salman al-Farisi dann nach der Wahrheit gesucht und hat eine Kirche gesehen. Und wir müssen kurz anmerken, er lebte zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Botschaft war zu dem Zeitpunkt noch nicht da, wo er noch ein Kind war, wie ich es verstanden habe. Erst im Laufe der Zeit. Das heißt, er ist der Mensch, der den Übergang erlebt hat von Christentum zum Islam. Beziehungsweise als der Islam kam und das Christentum schon seit längerer Zeit einen Irrweg gegangen ist. in dieser Zeit. Als Salman al-Farisi dann auf dem Weg war und eine Kirche sah, da in der Gegend, wo er lebte, berichtete er seinem Vater darüber und sagte: Papa, sie beten und sie haben da einen Gott und sie sind eine Gemeinschaft in der Kirche und sie singen miteinander. Das hat ihn fasziniert. Und sein Vater hat gemerkt: Oh, das ist aber gefährlich. Ich will nicht, dass mein Sohn indoktriniert wird. Ich will nicht, dass er irgendwie auf einmal aufhört, das Feuer anzubeten. Majus, ne, werden auch im Koran erwähnt. Und ist sehr, sehr wichtig. Ne? Das ist ja unser Familienstamm seit Generationen und das kann mir mein Sohn nicht antun. Das wäre eine Beleidigung, das wäre eine Schande für unsere Familie. Was hat der Vater mit seinem Sohn Salman gemacht? Er hat ihn eingesperrt. Er hat ihn eingesperrt und ihm verboten, rausgehen zu dürfen, obwohl er einfach nur gesagt hat, er hat Interesse daran, die anderen Menschen vielleicht kennenzulernen, von den anderen Religionen, so ungefähr. Aber das war genügend für seinen Vater, um zu sagen, nee, niemals. Das wäre eine Schande für die Familie. Er hat ihn eingesperrt, sodass Salman al-Farisi dazu gezwungen war, irgendwie rauszugehen. Und so wie ich es verstanden habe, schrieb er einen Brief mit der Bitte, dass ihn eine Karawane mitnehmen solle. Und so war das dann so, dass eines Tages eine Karawane vorbeizog an seinem Haus in der Nähe und er von zu Hause abgehauen ist. Er hat danach nie wieder seine Familie gesehen. Schaut mal, was er getan hat für die Wahrheit. Wir reden noch nicht mal darüber, dass er irgendwie eine Religion richtig kennengelernt hat. Er hat nur gewusst, er ist in einer falschen Situation. So falsch, dass er dafür seine Familie verlassen hat. So falsch. Jetzt kann man natürlich ethisch darüber diskutieren, inwiefern das korrekt ist, seine Familie zu verlassen für so etwas. Aber wenn wir die Geschichte im Nachhinein sehen bei Salman al-Farisi, war das im Endeffekt sein Jackpot. Das war das Beste, was er machen konnte. Salman al-Farisi ist abgehauen und war dann auf dem Weg zu Kirchen bzw. zu Priestern und hatte mit diesen wissenden Gelehrten gesprochen. Und er hat sich immer Ratschläge geholt. Und für ihn hat das Christentum Sinn ergeben. Er wurde Christ, er hat geglaubt an das Christentum. Und er hat dann immer wieder diese christlichen Gelehrten gefragt, was er machen könne, um der Wahrheit zu folgen. Er wollte immer der Wahrheit folgen, er wollte immer weiterkommen. Und er hat immer gefragt, ob man einen Ratschlag geben könnte. Und für diejenigen, die nicht wissen, was ein Ratschlag ist, jetzt würden viele sagen, natürlich, ist auch ein Tipp, Infos, irgendwie vielleicht, wie man in Situationen umgehen soll oder was man machen könnte. Ja, aber ein Ratschlag war damals, wie als hätte jemand dir Gold in die Hand gegeben. Ein Ratschlag wird heute unterschätzt. Es gibt so viele Menschen, die sich nicht beratschlagen lassen heutzutage, weil sie denken, sie wissen schon alles. Und das meine ich ernst. Sie sind so arrogant, so hochnäsig und sie denken, ich weiß es schon. Bitte Leute, ich spreche aus eigener Erfahrung. Denkt nicht einmal, nur weil ihr vielleicht gewisse Erfahrung habt, vielleicht doppelt oder dreimal so viel Erfahrung wie andere Leute habt, dass ihr keine Ratschläge braucht. Es gibt einen Sahabi, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, aber der ist bekannt. Er sagte, und er hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gedient, eine ganz lange Zeit, und gesagt, ich kenne keinen, der sich so oft hat beraten lassen wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich meine, wenn der Prophet sich selbst hat beraten lassen und das auch als Zeichen für uns als Ummah, dass wir zusammenarbeiten, dass er jedem auch seinen Teil der Aufgabe gibt, ne, welchen er erfüllen sollte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so oft sich hat beraten lassen wie kein zweiter. Das sollte uns eigentlich schon alle Alarmglocken, ne, läuten lassen, dass wir am Ende sagen, okay, gut, ne, bleiben wir mal bescheiden. Wenn der Prophet um Rat bittet, Menschen fragt, Menschen die Aufgaben gibt, wer sind wir, dass wir das nicht tun oder denken, dass wir genügend wissen. Daher sage ich immer, ein Ratschlag ist Gold wert. Ein Ratschlag wurde zum Beispiel auch in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann später, als er schon Prophet war, also als er die Offenbarung bekam, als die ältere Dame kam, um ihre Sachen zu tragen, wo sie weit weg wohnt. Die Geschichte ist auch relativ bekannt, ich mache sie nur ganz grob. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gebeten, dass er ihr hilft, doch sie wusste nicht, dass das der Prophet ist. Die Leute haben sich lustig gemacht in der Zeit, das war in Mekka, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat sie auch über den Propheten gesprochen, ohne zu wissen, dass das der Prophet ist, der ihr gerade hilft. Sie hat dann gesagt, ja, hüte dich. Also sie sagte zu dem, mein Sohn, ich habe keine Ahnung, wie ich dich dafür bezahlen kann, dafür, dass du mir geholfen hast, meine Sachen zu tragen. Der Prophet hat dir geholfen. Und das ist so ein langer Weg. Und dann sagte sie, aber ich kann dich nicht bezahlen, aber ich kann dir einen Ratschlag geben. Als ich das gelesen habe, auch auf Arabisch, fand ich das sehr interessant. Also ich kann dich nicht bezahlen, aber ich kann dir einen Ratschlag geben. Ich habe kein Geld bei mir, aber ich gebe dir einen Ratschlag. Nur, dass ihr seht, was für eine Gewichtigkeit Ratschläge haben können. Subhanallah. Und was war ihr Ratschlag? Ihr Ratschlag war, hüte dich vor dem Propheten oder der, der sich Prophet nennt, der ist ein Zauberer, ist ein Lügner, ist ein Betrüger. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihr, und deswegen war das für sie ein goldener Ratschlag. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wie soll ich mich denn vor ihm hüten, wenn ich es doch selbst bin? Und sie ging dann zu Boden, beziehungsweise heißt es, dass sie dann ihn anschaute und sagte, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Also ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass du der Prophet bist. Und einer der Hauptgründe, warum sie es gemacht hat, ist, weil sie sich geirrt hat. Sie wollte ihm einen Ratschlag geben über einen offenbaren Betrüger, der am Ende ihr geholfen hat, sich die ganze Zeit genommen hat, ihre Sachen getragen hat und sie wollte es nicht wahrhaben. Sie hatte ein falsches Bild vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, dass er ein super Mensch sei, während sie miteinander gesprochen hatten, ohne zu wissen, dass das der Prophet sei. Sie war sehr verwundert, dass am Ende das natürlich rauskam. So, zurück zu Ratschlägen. Als Salman al-Farisi nach Ratschlägen gesucht hatte, nach diesem Gold, hatte er dann immer wieder jeden gefragt, der Wissen hatte, bevor diese Menschen starben. Logisch, ich meine, danach kriegst du nichts mehr. Und er fragte immer, kannst du mich auf jemanden verweisen? Kannst du mich da und dahin verweisen? Und er ging von Ort zu Ort und wurde immer etwas schlauer bezüglich der Thematik der Wahrheit. Er hat die Wahrheit gesucht. Al-Bahithu an al-Ilm, derjenige, der nach dem Wissen strebte. Deswegen ist seine Geschichte sehr interessant. Schaut euch sie bitte im Detail an. Einer der Gelehrten hat ihm dann eine Info gegeben, die islamisch ist, aber eigentlich christlich ist. Darüber gibt es die Info im Christentum, beziehungsweise auch im Judentum, soweit ich weiß, auch, aber in anderer Art und Weise. Einer der Gelehrten, also einer der christlichen Gelehrten, sagte, es gibt heutzutage niemanden mehr, der dem folgt, was wir folgen. Also zu Salman al-Farisi. Aber es ist die Zeit gekommen, in der ein Prophet kommen wird und er wird auswandern zu einem Gebiet aus Lava, also Gebiet von Medina. Das ist als das Lava-Gebiet bekannt, könnt ihr gerne nachschauen. Erdbebengebiet schlechthin und so weiter. Zwischen seinen Schultern wird ein Siegel des Propheten sein. Er wird keine Spende annehmen, aber Geschenke schon. Als der Sahabi, der Gefährte Salman al-Farisi, das hörte, dass der Prophet im Endeffekt da sein wird, dass es ein Prophet sein wird, der kommen wird, der auswandern wird, der zwischen seinen Schultern ein Siegel haben wird, der keine Spende annehmen wird, aber ein Geschenk schon. Also Sadaqa lehnt er ab, aber ein Geschenk nimmt er an. Und das waren auch die Anzeichen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir machen es kurz und knapp. Als er dann vom Feueranbeter zum Christen wurde und vom Christen wurde er dann zum Muslim, als er dann nach Medina später kam. Und er wurde sogar versklavt, der Arme, auf dem Weg, wie ich es verstanden habe. Und er hat dann später den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkannt. Ich habe die Geschichte ziemlich grob erklärt jetzt von Salman al-Farisi. Aber der ist sehr, sehr wichtig, weil er christliche Quellen verwendet hatte, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu finden. Es gibt noch weitere Beispiele neben Salman al-Farisi, sehr bekannte Beispiele, wie zum Beispiel Isa, also Jesus, alaihi salam, oder Musa, alaihi salam, hat das gesagt. Die Jünger von Isa, alaihi salam, haben das gesagt. Die Bibel aber, und das wissen wir, wurde verfälscht. Das sagen die Christen selbst. Viele Christen würden aber trotzdem sagen, ja, aber ist nicht so schlimm, weil das ist ja eine Übersetzung und Gott liebt uns alle und dieses und jenes, aber trotzdem ist es ein Fakt, dass die Bibel verfälscht ist, beziehungsweise heute mit der falschen Bibel gearbeitet wird. Im Koran finden wir in Surat al-A'raf, der siebten Sura im Koran, in Vers 157 folgenden Vers. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Die dem Gesandten, also die Leute, die dem Gesandten, dem schriftunkundigen Propheten, also der nicht lesen konnte und nicht schreiben konnte, folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden. Das heißt, im Endeffekt wussten sie, also das war aufgeschrieben schon in der Tora und im Evangelium, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen wird, der weder lesen noch schreiben konnte. Also sie haben ihn bei sich vorgefunden in ihren Büchern. Doch wie kann das sein? Ich meine, das wäre doch ein Widerspruch. Wie kann das sein, dass wir heute keine deutlichen Hinweise in der Bibel und der Tora finden? Es wäre ein Widerspruch zum Koran, weil der Koran sagt, bei euch steht das doch schon drin. Vor 1400 Jahren, subhanallah, es steht immer noch drin. Es steht immer noch drin, obwohl es abgeändert worden ist, obwohl es etliche tausende von Versionen gibt. Es gibt ein paar originale Exemplare, aber man kann nicht mehr alles im Originalen zurückverfolgen, aber manche schon. Wir wissen, dass die Christen 4 Evangelien haben, die anerkannt werden. 2 weitere werden nicht anerkannt. Das ist das Thomas-Evangelium. Das hat aber auch ordentlich viele Fehler, also im Endeffekt genau wie die anderen, nur ein bisschen mehr. Und dann gibt es das Barnabas-Evangelium. Da findet ihr sehr, sehr interessante Stellen. Und das kommt komischerweise dem Islam mit Abstand am nächsten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird dort namentlich erwähnt. Im Barnabas-Evangelium, was von allen Christen einfach abgelehnt wird. Ja, existiert nicht. Aber die anderen schon. Obwohl die alle viele Fehler beinhalten. Aber trotz der Fehler heißt es ja nicht, dass alles nicht mehr stimmt, aber vieles. Doch wir wissen, wenn nur eine Kleinigkeit geändert wird, dann ist es nicht mehr Gottes Wort. So ist es auch im Koran. Ein Buchstabe wird geändert, vorbei. Es ist kein Koran mehr. Es ist eine Fälschung des Korans. Fehlt nur ein einziger Buchstabe. Dann ist es schon eine Fälschung. Das Barnabas-Evangelium kann man sogar bis heute noch kaufen. Die Christen, viele Christen kennen es gar nicht. Ne? Also, wenn sie es dann lesen, dann lehnen sie es ab. Sie wissen, dass ein Evangelium sagen, aber nee, will ich nicht, weil denen das vielleicht nicht schmeckt, was drin steht. Es wurde ganz, ganz lange abgelehnt, bis dann einige Christen in den muslimischen Gebieten dann das auch annahmen. Einige, wenige. Die Geschichte von Adam und Hawa, also Adam und Eva, wird zum Beispiel in diesem Barnabas-Evangelium auch erwähnt. Und dort heißt es dann mit dem Baum, dass sie verführt worden sind, dass sie davon gegessen haben und dann verbannt worden sind. Und dann, als sie aus dem Paradies rausgegangen sind und sie draußen standen, sahen sie das Tor des Paradieses. So heißt das im Barnabas-Evangelium und oben steht, und das könnt ihr gerne sogar nachgoogeln, also nochmal, Barnabas-Evangelium. Dort steht dann drin, als sie rausgegangen sind, am Tor des Paradieses, La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Und das steht im Evangelium drin. Und für Muhammad steht dort Mahomet, das ist die Aussprache. Ihr kennt diese Aussprache, richtig? Mahomet. Dass natürlich die Bibel und allgemein bei vielen Christen Fehler drin sind, vor allem wenn es um die Namen geht, dass sie die Namen nicht richtig aussprechen, das kennen wir ja auch bei Jesus. Jesus hieß niemals Jesus, nicht mal ansatzweise Jesus. Oder hört sich für euch Esau oder Isa wie Jesus an? Jesus, Esau, Isa ist schon ziemlich weit entfernt. Wenn ich jetzt jemanden rufen würde auf der Straße und sagen würde, Jesus, oder ich würde sagen Esau, das wären komplett zwei verschiedene Namen. Oder Isa, Jesus, das ist komplett anders. Einfach Jesus, einfach keine Ahnung, was sie daraus gemacht haben, wie das denn entstanden ist. Aber es ist sehr, sehr weit entfernt vom originalen Namen Isas a.s. Wenn wir aber in die heutige Bibel einen Blick werfen, und der ist sehr, sehr interessant. In Johannes 14 und Johannes 14, 16 und 14, 26 werdet ihr es finden. Dort steht drin, dass Jesus gesagt haben soll, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Nochmal, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, dass Isa geht. Denn wenn ich nicht gehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wer ist der Tröster? Und warum der Tröster? Und die Christen behaupten, ja, das ist ja der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist ist doch Jesus. Oder wie ist das jetzt zu verstehen? Manche sagen, Johannes war gemeint, der Täufer. Aber er war schon am Leben zu dem Zeitpunkt, deswegen macht es keinen Sinn. Warum soll er ihn schicken, wenn er schon lebt? Er ist doch schon da. Also ist jemand anderes gemeint. Wer aber? Wer könnte gemeint sein? Der Tröster ist nicht Tröster. Im Originalen. Und das ist das, weswegen ich am Anfang über Übersetzungen sprach und Original. Das Wort Tröster hier ist einfach falsch. Das Wort Tröster, was übersetzt worden ist, soll vom Wort Paraklet abstammen. Beziehungsweise Periklytos. Im Griechischen. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Und die Bedeutung heißt loben und danken, wertschätzen. Ist jemand, der tröstet, jemanden, der lobt, der dankt und wertschätzt? Ich meine, das ist sehr, sehr weit entfernt von Tröster. Tröster und loben und danken ist weit entfernt. Doch wisst ihr, was loben und danken auf Arabisch heißt? Und ihr kennt das Wort. Wenn wir zum Beispiel sagen, Lob und Dank Allah, Alhamdulillah. Um welchen Namen erkennt ihr darin? Habt ihr zufällig was von einem Muhammad gehört? Oder von Ahmed? Alhamdulillah. Denn Muhammad ist derjenige, der lobt, gelobt wird, beziehungsweise dankt. Das ist die Bedeutung, die Wertschätzung. Und das heißt Paraklet. Das heißt, hier wird von jemandem gesprochen, der gelobt wird oder der lobt, der dankt. Jemand, der Ahmed ist. Versteht ihr? Und das heißt, im Griechischen wird eigentlich schon über jemanden gesprochen, der dem Namen Mohammed mehr als nur zufällig nahe kommt. Aber es wird noch heftiger, noch viel, viel heftiger. Es ist historisch auch gar nicht abzustreiten. Ich habe gerade erwähnt, auch die Juden waren schon in Medina, darüber reden wir noch. Und das sind einer der Gründe. Sie haben es untereinander gesagt, der wird kommen, der wird kommen, der wird kommen und so weiter. Aber darauf kommen wir nochmal später zu sprechen. Es gibt in Jesaja 29,12. Das ist für mich so der Knockout schlechthin. Dort gibt es eine Stelle in der Bibel, die wird auch von den Christen und auch von den Juden anerkannt, die Stelle. In beiden findest du das vorgefunden. Dort findest du eine Stelle, die ist nicht normal. Das heißt nämlich dort, ich muss mal kurz aufmachen, ich setze gerade hier auf Deutsch, ich lese es euch auf Deutsch vor. Und wenn man das Buch einem Mann gibt, der nicht lesen kann, und zu ihm sagt, lies es mir vor, dann antwortet er, ich kann nicht lesen. Nochmal. Und wenn man das Buch einem Mann gibt, der nicht lesen kann, und zu ihm sagt, lies es mir vor, dann antwortet er, ich kann nicht lesen. Hier geht es um eine Offenbarung. Davor wird von Offenbarung gesprochen, dass es einem Mann gegeben wird, der nicht lesen kann. Und zu ihm gesagt wird, lies es mir vor, dann antwortet er, ich kann nicht lesen. Wer kommt euch da so in den Sinn? Wer sagte, ich kann nicht lesen? Und wem sagte man, lies? Das ist nämlich die erste Offenbarung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf die wir noch zu sprechen kommen, in der nächsten Folge, inshallah. Aber das kommt dem schon nah, richtig? Jetzt würden viele sagen, ja, aber das reicht mir nicht. Das ist ein bisschen noch zu, obwohl das schon relativ deutlich ist. Weil wir haben das im Arabischen mit Iqra, lies. Und es gibt den Hadith, er sagte, lies. Und ich sagte, ich kann nicht lesen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich kann nicht lesen, sagte wieder, lies. Also ich kann nicht lesen. Und was steht in der Bibel drin? Und wenn man das Buch einem Mann gibt, der nicht lesen kann, und zu ihm sagt, lies es mir vor, dann antwortet er, ich kann nicht lesen. Jetzt würden viele Muslime sagen, ja, das ist der Beweis. Ich sage euch ehrlich, das ist schon stark genug, um ehrlich zu sein. Stark genug, aber es geht noch viel, viel, viel stärker. Und das hat es in sich. Wenn ihr euch die Übersetzung anschaut, das Deutsche von Jesaja 29,12 und ins Original reinschaut, wenn ihr im Originalen guckt, was wirklich da steht, dann dürfte normalerweise kein Jude und kein Christ mehr Jude oder Christ bleiben, sondern sagen, ich muss Muslim werden, das geht nicht mehr anders. Das ist nur meine persönliche Ansicht dazu. Denn im Originalen steht das nicht drin. Im Originalen steht sogar drin, wo das passieren wird. Im Originalen steht das drin, doch im Deutschen wurde es rausgelassen. Im Originalen wird ein Wort verwendet, das altgriechisch ist. Und dieses altgriechische Wort ist auf einmal nicht mehr da. Ist bei der Übersetzung nicht vorhanden. Und wenn man sich die altgriechischen Schriften dann anschaut, dann sieht man sogar genau bei diesem Wort eine Veränderung. Und diese Veränderung siehst du auch nur bei diesem Wort. Immer wenn das Wort vorkommt, findest du es nicht einmal verändert, nur in diesem Vers, an dieser Stelle, da wo darüber gesprochen wird. Das Wort wird übersetzt als Hände oder Hand, Chiras oder sowas ausgesprochen, so ähnlich. Und das ist altgriechisch. Und dieses Wort findest du in der Übersetzung nicht mehr. Das heißt, bei der Übersetzung hat man das Wort komplett rausgelassen. Doch das veränderte Wort im Griechischen bedeutet auf Deutsch Hände. Was hat das jetzt zu suchen? Ich meine, wie kann man das übersetzen? Ne? Und wenn man das Buch einem Mann gibt, der nicht lesen kann und zu ihm sagt, lies es mir vor, dann antwortet er, ich kann nicht lesen. Was haben die Hände dort zu suchen? Im Originalen heißt das, und wenn man das Buch einem Mann gibt, in Hira, der nicht lesen kann. Leute, nochmal, für diejenigen, die jetzt vielleicht schon wissen, was damit gemeint ist, und wenn man das Buch einem Mann gibt, in Hira, der nicht lesen kann. Das Wort Hira ist enorm wichtig. Denn das Wort Hira ist nicht irgendetwas, das Wort Hira ist der Name der Höhle, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, in der er die Offenbarung bekam. Also hier wird nicht nur offenbart, dass ein Mann sein wird, der nicht lesen kann, dem die Offenbarung gegeben wird, sondern wo. Und das ist in Hera. So steht es drin im Altgriechischen. Schaut nach, 29,12. Guckt nach dem Originalen. Es sind so Bilder von handschriftlichen Dokumenten beziehungsweise handschriftlichen Bibel und Tora. Und dort könnt ihr nachschauen. Und ihr seht in der Handschrift, dass man das versucht hat zu ändern. Dort sind ganz normal große Buchstaben. Und man sieht auf einmal, zwischen den großen Buchstaben wurden dann kleinere, ein paar, zwei, drei Stück weiter hinzugefügt. Somit hat man aus Hira, den Namen des Berges, Hände gemacht. Das heißt, man hat den kompletten Vers auf den Kopf gestellt, damit man das leugnet, was heute wahr geworden ist. Nämlich, dass am Berge von Jabal an-Nur, dem Berge des Lichts, da, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Höhle namens Hira, bis heute ist dieser Ort sogar zu besuchen, die Offenbarung bekommen hat. So steht es in der Bibel und auch in der Tora. Das steht bei denen in den Büchern bis heute drin im Originalen. Wie gesagt, wenn ihr euch die Übersetzung anschaut, ist das Wort komplett weg. Ihr werdet es dort nicht mehr finden. Außerdem berichten auch Gelehrte, ich habe jetzt nur ein Beispiel gefunden, wo Ibn Taymiyyah, rahimahullah, darüber berichtet hatte, dass zum Beispiel er in der Zeit, wir reden von etwa, wann war das in etwa, subhanallah, also vor etwa 700, 800 Jahren war das, dass er von Büchern spricht über die Psalmen, wo er sagte, in manchen habe ich den Namen Muhammad gelesen, in den Schriften von Dawud, so heißt es, und in anderen war er nicht mehr da. Also man hat es hier rausgenommen und hier war er noch drin. Das heißt, man kam da nicht hinterher, um alles rauszukriegen. Ne, man war ja noch nicht in der Zeit der Digitalisierung. Ist ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger da, vielleicht zu lügen. Vielleicht ist es heute einfacher mit Propaganda und viel schnellem Drucken und allem Möglichen zu lügen, als wie damals. Da musste man immer mit Handschrift herangehen und die Sachen dann verändern. Und das sah man ja auch. Das sieht man bei Jesaja 29,12, dass man mit einer Handschrift versucht hat, das eine Wort, was bis heute nicht mal in der Übersetzung vorkommt, komplett zu verändern, aber im Originalen Hira heißt. Ein Beweis dafür, dass das auch Hira sein muss, ist eben die Anwesenheit extrem vieler Juden in Medina und auch in Mekka, aber vor allem in Medina. In Mekka war ja sehr, sehr, ich sag jetzt mal, götzerisch unterwegs, sehr, sehr heidnisch unterwegs. Und daher waren auch viele Juden in Medina und haben sich dort versammelt, um den Propheten zu erwarten. Sie haben immer auf den Propheten gewartet. Ein Beweis dafür ist sogar, dass die Ansar, also die Leute von Medina, sich später gestritten hatten. Immer dann, als die, also sie sagten, dass die Ansar sagten, wir waren Mushrikin, wir waren Götzenanbeter und die Juden waren ein Volk des Buches. Sie wussten viel. Sie sagten, dass sie viel Wissen über die Religion hatten, doch wir haben sie nicht ernst genommen. Sie sagten immer, wenn wir ihnen Schaden zugefügt haben, dann haben sie uns gesagt, der Prophet wird kommen und wir werden euch besiegen. Sie, die Juden, haben den Ansar gesagt, er wird kommen, der Prophet wird kommen. Sie haben vom Propheten gesprochen, der hier bei denen in der Nähe kommen wird, während sie gerade in Medina waren. Und dann sagt Allah im Koran, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدَ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigend, was ihnen bereits vorlag. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Und als zu ihnen und als das nun zu ihnen kam, was sie kannten, verleugnen sie es. Darum Allahs Fluch über die Ungläubigen. Und hier wird auch kein Fluch über alle Juden gesprochen, sondern allgemein über die Ungläubigen. Ne? Also es spielt keine Rolle. Jeder, der kein Muslim ist, zu dem Zeitpunkt hat Allah gesagt, darum den Fluch über die Ungläubigen. Es geht nicht um Juden, es geht hier im Allgemeinen um jeden, der so handelt. Jetzt ist die Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen. Die Zeit, von der die Juden in Medina immer sprachen und die Ansar damit fertig machen wollten. Die Ansar haben die Juden angegriffen und die Juden sagten, der Prophet wird kommen, der Prophet wird kommen, der Prophet wird kommen. Und was ist paradoxerweise später passiert? Viele Juden haben den Islam angenommen, doch sehr viele Juden haben den Islam angefeindet. Bewusst angefeindet. Während die Ansar, die sich über die religiösen Juden lustig machten, weil sie ja von einem Propheten sprachen, der kam, zu den ersten und besten Muslimen gehörten in Medina. Denn ihre Motivation war unter anderem auch, dass die Juden das ja immer gesagt haben. Die Juden haben immer gesagt, es wird jemand kommen, es wird jemand kommen, es wird jemand kommen, passt auf. Das heißt, wir haben Hinweise ohne Ende, sei es in der Bibel, in der Tora, im Koran, wir haben es geschichtlich, wir haben geschichtliche Zitate von Juden aus der Zeit, wir haben weitere Hinweise über das Thema und viele weitere Sachen, die dann noch später kommen, inshallah. Und ich hoffe, dass dann später ein Puzzle so langsam auch Farbe annimmt. Heute war das so ein bisschen, ich sag jetzt mal, schwierig, weil ich jetzt mit Quellen kam, mit Bibel, mit Tora, mit Koran und so weiter. So ein bisschen komplex vielleicht, aber das ist auch die einzige Folge, die sich damit befasst, dass wir hier über Bibel sprechen und auch über Tora und über Koran und die Vergleiche und fehlerhaften Sachen. Wir werden beim nächsten Mal nicht darüber reden, sondern wir werden dann einfach weitermachen mit der Geschichte. Ich wollte nur, dass ihr versteht, bevor wir jetzt über die erste Offenbarung sprechen, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass am Ende ihr eine grobe Sichtweise habt darüber, was in der Bibel und der Tora vorzufinden ist und wie sich die Christen und die Juden diesem Thema, wie sie dem Rücken zugewandt haben. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr sie gerne immer stellen. Ich lese tatsächlich immer noch die Mails und immer noch auf Instagram hin und wieder, aber Mails auf jeden Fall. Schreibt gerne Mails, schreibt Feedbacks. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, wirklich, weil das zeigt mir auch, dass ihr wirklich hört. Ne? Also, dass da auch Leute sind, die bis hierhin hören und die Folgen gerne mögen. Jazakum Allahu khairan, möge Allah es euch hoch anrechnen. Ich versuche mein Allerbestes, nächste Woche weiterzumachen mit der ersten Offenbarung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakum Allahu khairan, Allah ibarik fikum, möge Allah euch segnen und bis zum nächsten Mal. Keep smiling, it's Sunnah.